Herzlich willkommen zum SBB-Podcast. Mein Name ist Daniela Mietke. Im SBB-Podcast sprechen wir regelmäßig mit unseren Kolleginnen und Kollegen, stellen unsere aktuellen Projekte vor und auch Teilnehmende und Kooperationspartnerinnen. Heute bin ich im Gespräch mit Nadine Kobs und Hendrik Müller. Ich würde euch einmal gerne das Wort übergeben. Wir fangen mit Nadine an. Vielleicht stellst du dich bitte einmal vor.
Ja, hallo. Ich bin Nadine Kobs. Ich arbeite jetzt seit einem Jahr ungefähr bei der SI. Habe vorher 15 Jahre eine Kita geleitet und habe im Dezember 2019 den Ausbildungsbereich für die sozialpädagogischen Assistenten übernommen.
Sehr schön. Ja, Hendrik, jetzt bist du dran. Bitte einmal in deinen Worten.
Hallo Daniela, erstmal danke, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Hendrik. Ich arbeite jetzt seit auch ungefähr einem Jahr in der SI und bin Psychologe und unterrichte eben die Fächer Naturwissenschaften und Gesundheit, Englisch sowie Mathematik.
Jetzt zum Auftakt in unseren Podcast würde ich gerne mit euch über den Arbeitsmarkt sprechen, und zwar über den Arbeitsmarkt in Kitas und Vorschulen und den großen Fachkräftebedarf an Erzieherinnen und Erziehern. Die sozialpädagogische Assistenz oder Assistentin, was genau macht die eigentlich und wo findet sie ihren Platz in diesem Arbeitsmarkt?
Also sozialpädagogische Assistenten und Assistentinnen, die arbeiten hauptsächlich in Kitas und Krippen. Das ist die sozialpädagogische Erstausbildung, die Basis, auf das alles Weitere aufgebaut wird. Also früher hieß es mal Kinderpflegerin, das hat sich dann so ein bisschen verändert, aber das ist der Kern dieser Ausbildung, also die Pflege, Betreuung und Erziehung von Kindern. Ich bin unterstützend in den Einrichtungen, wenn ich SPA bin, um das weitere pädagogische Fachpersonal zu entlasten, aber eben auch selbstständig Aufgaben zu übernehmen im Arbeitsalltag.
Und im Vergleich zur Erzieherin, was macht die Erzieherin noch mehr, was die sozialpädagogische Assistenz nicht tut?
Also ein ganz elementarer Unterschied ist, dass eine Erzieherin in allen pädagogischen Arbeitsfeldern arbeiten kann, also auch in der Jugendhilfe, in der Heimarbeit. All diese Bereiche kann sie mit abdecken und sie darf Gruppen leiten. Das dürfen sozialpädagogische Assistenten nicht.
Das ist ein super bedürftiges Feld. Also wir wissen alle, es gibt einen großen Fachkräftemangel in den Kitas und es ist gar nicht so einfach, Menschen dafür zu gewinnen, also vor allem auch in einer großen Menge in eine Schulung dafür zu bekommen. Deswegen ist das Angebot, was in dem Fall die SI aufgesetzt hat, sehr wichtig. Nochmal zum Hintergrund, die SBB Kompetenz kooperiert in dem Angebot mit der SI und die wiederum hat ein Projekt Social Academy, wo die ganzen Schulungen angeboten werden. Ich wollte nochmal die Umstände klarziehen. Genau, also wenn du nochmal was zu dem Schulungsangebot konkret sagen kannst, warum ist es so wichtig, das jetzt auf den Markt zu bringen?
Also der Fachkräftemangel in Kitas und Krippen, auch Tagespflegestellen, ist enorm groß. Wir haben deututschlandweit, meine ich, 4.000 unbesetzte Stellen, wenn ich die Zahlen jetzt richtig im Kopf habe. Das hat natürlich Auswirkungen auf den kompletten Bereich. Also wir sind immer in der Unterversorgung der Betreuung. Kitas müssen geschlossen werden, weil nicht ausreichend Personal da ist. Und ein großes Handicap ist eben, dass es eine rein schulische Ausbildung ist. Also ich kann diese Ausbildung in allen Bundesländern in unterschiedlichen Formen machen, aber in der Regel ist es eine fachschulische Ausbildung und ich bekomme kein Geld in der Zeit. So, und wenn ich dann mich dazu entscheide, das zu machen, dann ist es wie ein kleines Studium letztendlich, was aber keine Gegenfinanzierung hat. Und bei der SI, bei der Social Academy, ist es eben so, dass wir eine Gegenfinanzierung durch das Jobcenter oder die Agentur für Arbeit haben. Das ermöglicht Menschen auch, die bereits einen Berufsabschluss haben oder schon länger eben nicht mehr im Beruf sind, nochmal quer einzusteigen, ohne große finanzielle Verluste einzustecken. Das macht es besonders attraktiv.
Dann sind wir auch schon bei der Fragestellung, die daran anknüpft. Was sind denn die Voraussetzungen, die eine Person mitbringen muss, um an dieser Qualifikation teilzunehmen?
Im Wesentlichen gibt es da drei Punkte, die zu beachten sind. Zum einen wäre das der mittlere Schulabschluss. Also jeder, der einen Realschulabschluss fertig hat, kann eine solche Fortbildung, Weiterbildung machen. Dann wäre das sein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Da darf es keinen Eintrag geben, was natürlich auch nachvollziehbar ist, wenn man eben mit Kindern arbeiten möchte, dann darf man sich da nichts zu Schulden kommen lassen. Und für Leute, die keinen deutschen Schulabschluss haben, wäre es dann eben noch der B2-Sprachstandsleistungsnachweis.
Mhm. Und natürlich beim Jobcenter gemeldet sein müssen.
Genau, dann das wäre dann die Finanzierungsfrage. Mhm. Wenn man dann also den Entschluss fasst, das könnte für mich interessant sein, das interessiert mich inhaltlich, dann würde man eben mit dem Jobcenter in Kommunikation treten und sich überlegen, ob das denn von dem Sachbearbeiter auch unterstützt wird, ob man sich dieses vorstellen könnte. Und wenn die dann eben dort einverstanden sind, dann steht der erfolgreichen Teilnahme nichts mehr im Wege.
Mhm. Ihr wendet euch mit dem Angebot, glaube ich, gleichermaßen an die Arbeitsagentur wie auch an das Jobcenter. Also das Angebot ist zertifiziert und kann daher per Bildungsgutschein abgerechnet werden.
Genau.
Ich würde gerne auf die Inhalte der Ausbildung zu sprechen kommen. Und ihr habt in der Vorstellungsrunde verschiedene Aspekte schon benannt. Und Hendrik hatte erzählt, für was er doziert. Und vielleicht kannst du noch mal umreißen, welche Lehrinhalte in der Ausbildung angeboten werden.
Sehr gerne. Ich hatte schon angesprochen, dass ich für bestimmte Fächer zuständig bin. Das resultiert einfach aus meiner fachlichen Qualifikation. Aber grundsätzlich gibt es natürlich vielerlei Aspekte, die während des theoretischen Unterrichts nach vorne kommen. Da sind einmal die klassischen sozialpädagogischen Lehrinhalte. Das wäre das, was man sich so vorstellt. Was für Erziehungsmodelle gibt es? Welche pädagogischen Kader gibt es, die heute in unserer Gesellschaft eine Rolle spielen? Dann aber auch sprachliche und kommunikative Elemente. Was beinhaltet Sprache überhaupt? Wie kommuniziert man? Was sind da vielleicht die Fallstricke? Was kann man besser machen? Was löst das bei dem Zuhörenden überhaupt aus? Dann natürlich auch kreative Elemente wie Kunst, Musik, Bewegung. Also Dinge, wie kann ich ein Angebot planen? Was könnten Inhalte sein? Und dann das, wo ich dann letztlich für der Ausführende bin, das sind mathematische Inhalte, englische Inhalte und naturwissenschaftliche Inhalte. Ja, das wird auch Teil der Maßnahme sein, sich eben mit mathematischen Inhalten auseinandersetzen zu dürfen. Und das bin dann eben ich, der die vermitteln darf.
Mhm. Ich habe auch schon gehört, dass Mathematik richtig viel Spaß machen kann, wenn man bei Hendrik Müller im Unterricht ist. Das geistert so als Gerücht durchs Haus und ich kann es mir sehr gut vorstellen. Gleichermaßen hast du auch ein hohes Sprachtalent. Du sprichst mehrere Sprachen, Englisch und Holländisch, Niederländisch?
Niederländisch.
Niederländisch und Deutsch. Also insofern hast du ein sehr gutes Gefühl für verschiedene Sprachen. Erzähl doch nochmal, was bedeuten Sprachen in der Erziehung von Kindern? Also vor allem auch der Blick auf Vielsprachigkeit.
Ja, da sind viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Zum einen ist Kultur natürlich ein tolles Tor, ist Sprache ein tolles Tor, um in die Kultur eines anderen Landes, um in ein anderes Mindset einzutauchen. Da Sprache definiert eben einfach. Die deutsche Sprache ist eine sehr präzise, feinfühlige und die englische Sprache zum Beispiel, um die als Beispiel zu nehmen, bringt eben andere Aspekte mit sich. Das ist ganz wichtig. Zum Zweiten, im Kita-Kontext heute ist es einfach so, dass Mehrsprachigkeit gerade in unserem globalen Kontext immer mehr eine dominante Rolle einnimmt. Es kann also durchaus passieren, dass man im Kindergartenkontext oder wo man dann eben auch letztlich arbeitet, mit Mehrsprachigkeit konfrontiert wird. Da ist Englisch natürlich eine tragende Säule und darauf sollte man sich auch vorbereiten, was wir eben auch im Rahmen der Maßnahme tun.
Die Teilnehmenden im Kurs, wie nehmen die das auf? Wie können die damit umgehen, wenn ihr thematisiert, Mehrsprachigkeit in Kitas ist ein großes Thema?
Der letzte Punkt, auf den ich nochmal zurückkommen will, ist dann auch einer, der eben in Naturwissenschaft unterstrichen wird. In der frühkindlichen Entwicklung ist die Förderung von gewissen Eigenschaften ganz, ganz wichtig, eben auch für die Bildung von synaptischen Verbindungen im Gehirn. Und das kann man eben zum Beispiel eben auch durch Bilingualität unterstützen. Und das ist etwas, was einen großen Vorteil bringt im Kita-Alltag. Und wenn man das fördern kann, ist natürlich ganz toll.
Mhm.
unsere Teilnehmer, wie gehen die mit Sprache um? In der Regel, gerade bei Englisch ist es so, dass oftmals eine breite Vorkenntnis besteht. Man wird mit Englisch über die Medien konfrontiert, im Alltag bekommt man da viel von mit und die meisten haben das auch schon in ihrem schulischen Alltag gehabt, auch wenn das bei einigen schon lange zurückliegt. Da wird dann im Rahmen der Maßnahme drauf aufgebaut und in der Regel ist das eine schöne Erfahrung. Die Inhalte, die man im Unterricht dann sieht, kommen einem im Alltag entgegen und sie sind auch einfach konkret anwendbar. Sei das über englischsprachige Filme, über Literatur. Der Vorteil an Englisch ist eben, dass man es im Alltag viel benutzen kann und den Teilnehmern macht das in der Regel viel Spaß.
Mhm. Das war einfach auch mal ein Einblick in so Details des Kurses. Ich würde jetzt gerne nochmal Nadine dich ansprechen. Du bist ja verantwortlich am Ende dafür, dass wirklich die Teilnehmenden eine Prüfung am Ende bestehen können. Mhm. Du führst quasi das gesamte Curriculum und musst dafür sorgen, dass alle gut vorbereitet sind. Umreiß doch nochmal grob Themenfelder des Curriculums und wie du das machst.
Genau, also am Ende unsere Ausbildung, also formal sind wir ein Vorbereitungskurs, aber wir arbeiten wie ein duales Ausbildungssystem. Am Ende steht eben eine staatliche Prüfung, die die Teilnehmer dazu befähigt, in jeder Kita innerhalb von Deutschland zu arbeiten. So, und so ist es auch aufgebaut. Also wir orientieren uns an den Fachschulen, thematisch, aber auch vom Aufbau her sind wir daran orientiert. Wir haben eben sozialpädagogische Theorie zum Beispiel. Da geht es zum Großteil auch darum, die eigene berufliche Identität zu finden. Also warum möchte ich diesen Job machen? Was fähigt mich dazu, ihn zu machen? Und wo sehe ich Stolpersteine in meinem Leben? Sprache und Kommunikation, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, ist natürlich ein riesengroßes Feld, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil es auch viel um Prävention geht. Also vor allem auch Rassismusprävention steckt dahinter. Da legen wir einen großen Schwerpunkt drauf. Also was macht Sprache mit mir, was macht Sprache mit Kindern und wie ist das, wenn mehrere Kulturen zusammen aufwachsen. Kita ist mittlerweile ja ein Vollzeitjob für die Kinder. 50 Stunden Betreuungszeit sind nichts. Da gucken wir drauf, wie gehen wir damit um, wie können wir den Alltag gestalten, wie können wir Kita zu einem Zuhause machen, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich gut entwickeln zu können. Und was uns ausmacht, ist in dem Bereich natürlich, dass wir wissen, wie in Kita gearbeitet wird. Und das so eben gut transportieren können und eine Vernetzung da ist zwischen den theoretischen Inhalten und den praktischen Inhalten.
Absolvieren die Teilnehmenden ein Praktikum während der SPA-Qualifikation?
Ja, ein Praktikum ist verpflichtend. Sie brauchen nämlich, um überhaupt zur Prüfung zugelassen zu werden, einen Nachweis von 960 Praxisstunden. Und diese 960 Stunden machen sie innerhalb unseres Kurses.
Mhm. Ich stelle mir vor, dass es gibt keine Probleme, solche Plätze zu finden.
Doch, also man meint, das ist sehr einfach. Allerdings bedeutet ein gutes Praktikum auch Arbeit für die Praxisstellen. Und unsere Anforderungen sind ziemlich hoch, was eben auch für die Einrichtung bedeutet, dass da schon mehr Arbeit hintersteckt, als man das ursprünglich denkt. Und trotzdem, wir haben gute Kooperationspartner mit der Diakonie, mit der AWO, mit vielen kleinen Kitas und wir haben so einen Pool an Einrichtungen, mit denen wir gut zusammenarbeiten.
Mhm. Ich schaue einfach nochmal auf den kreativen Part auch in der Ausbildung. Ich habe ja mitbekommen, dass ihr mit euren Teilnehmern das kreative Setting sehr intensiv auch betreibt und man sieht Bilder um eure Lehrräume herum und in den Lehrräumen, es wird gebastelt. Ist das so ein klassisches Thema, womit man sich in Kitas befasst oder warum macht ihr das kreative Setting schon im Vorwege auch?
Also Kreativität ist auch eine Form der Bildung, ein ganz großer Aspekt der Bildung sozusagen. Und ich muss verstehen, wenn ich bestimmte Angebote mit Kindern mache, was löse ich damit aus? Welchen Bildungsbereich spreche ich damit an? Welche Kompetenz spreche ich damit an? Und das üben wir im kreativen Bereich. Mhm. Und das, worüber Kinder am meisten lernen in Kita, ist eben Kreativität und Spiel und Bewegung. Und das sind auch die drei Säulen unserer Ausbildung. Und damit ich weiß, wie ich das umsetzen kann, muss ich das auch selbst erleben.
Das finde ich aber auch sehr überzeugend. Wenn ich diesen Beruf jetzt lernen würde, würde mir genau das viel Spaß machen. Ich nehme an, so geht es auch euren Teilnehmerinnen. Wie ist da das Feedback?
Ja, die totale Begeisterung. Mhm. Also natürlich, es ist nicht immer alles für jeden Teilnehmer super gut, aber die Resonanz ist durchweg positiv. Also es macht dann auch total Spaß, sich mit den neuen Inhalten auseinanderzusetzen und man wird dann auch nochmal in die Lage versetzt, das kleine Kind in einem selbst nach vorne zu bringen. Mhm. Macht wirklich Spaß.
Das finde ich nochmal einen sehr interessanten Aspekt, den du gerade ansprichst. Das kleine Kind in einem selbst und trotzdem ja in eine professionelle Rolle schlüpfen. Das ist bestimmt eine Dialektik, die in dem Berufsalltag immer eine Rolle spielt. Selber nochmal zu erkennen, was würde ich als Kind jetzt toll finden und trotzdem dann wieder in die Erwachsenenrolle zu gehen. Ist das ein Thema, wo ihr sagt, ja, da könnte ich jetzt was mit anfangen? Wie würdest du das kommentieren?
Also wir arbeiten in sozialpädagogischer Theorie viel mit Rollenspielen, um zu verstehen, wenn ich mich in einer bestimmten Situation befinde, was ist die Sicht eines Erwachsenen und was ist die Sicht eines Kindes und welche Sicht ist jetzt ausschlaggebend. Und das kostet die Teilnehmer am Anfang viel Überwindung, die Haltung zu verändern, die Sprache zu verändern, die Größe zu verändern. Aber am Ende bringt uns das viel vom Verständnis. Ich muss in der Lage sein, mich in das Denken und das Fühlen eines Kindes hineinzuversetzen, wenn ich diesen Job gut machen möchte.
Ich würde gern kurz auch noch mal darauf zu sprechen kommen, dass ihr ein zweites Angebot aufgesetzt habt, das heißt Jump In. Und das ist ein Kursangebot, wo man sich auf dieses Tätigkeitsfeld vorbereiten kann, um herauszufinden, ob man überhaupt da gut aufgehoben ist. So habe ich es verstanden. Hendrik, magst du es noch mal darstellen?
Im Groben ist das auch schon genau richtig. Wir haben eben angesprochen, dass das ein relativ großer Zeitaufwand ist und eben auch Commitment fordert. Wenn man sich da dann einmal eingeschrieben hat und erfolgreich an den Start gehen möchte, dann ist das eben ein Vollzeitprogramm, das man da absolviert, was aber auch viel Spaß macht. Wenn man sich jetzt da noch nicht so ganz sicher ist und sich überlegt, ich würde mich gerne noch was orientieren und ich will schon mal da reinschnuppern und für mich überlegen, ob es denn das Richtige sein könnte, da bieten wir jetzt eben auch unser Programm Jump In ein, was dann, wie der Name schon suggeriert, eben eine Möglichkeit ist, um da schon mal ja mit dem Fuß reinzuspringen, sich eine Orientierung zu verschaffen und sich zu überlegen, ob es denn genau das Richtige für mich sein könnte oder nicht.
Wie lange läuft Jump In?
Jump-In sind 4 Monate. Das beinhaltet also 12 Wochen beziehungsweise 3 Monate der theoretischen Inhalte. Und das wird dann am Ende noch abgerundet durch Einsicht in den Praxisalltag, wo man dann in einer Einrichtung ist und sich an einem Praktikum erprobt und vielleicht schon mal ansatzweise die Sachen, die man vorher in der Theorie gehört hat, versucht umzusetzen und zu gucken, wie sich das denn so anfühlt.
Jetzt gibt es ja schon mehrere Kurse, die gestartet haben. Ich glaube, einen Vollzeit- und einen Teilzeitkurs. Mhm. Sag doch mal den Stand, wie viele Kurse konkret und wo stehen die gerade?
Also unser erster Kurs hat im Dezember 2019 angefangen. Da sind wir jetzt im letzten Praxisblock. Und wenn die Teilnehmer im Dezember zurück sind, dann sind wir tatsächlich schon in der Prüfungsvorbereitung. Da geht es nämlich dann im Februar mit der Prüfung los. Die sind jetzt alle zur Prüfung angemeldet worden, sind auch alle zur Prüfung zugelassen worden. Das ist so der erste, die erste Hürde sozusagen gewesen. Im Juni hat der erste Teilzeitkurs begonnen und jetzt im November starten wir dann im Prinzip mit dem dritten Kurs, aber wieder in Vollzeit.
Mhm. Genau. Das Thema Vollzeit und Teilzeit, wie verhält sich das? Ist Teilzeit hochattraktiv, weil die Teilnehmenden oft Kinder auch selber haben?
Da sprichst du schon ganz richtige Modalitäten an, die da bei der Entscheidungsfindung nach der Struktur eine Rolle spielen können. Grundsätzlich bleibt zu unterstreichen, dass die Inhalte und der Umfang bei beiden Kursen gleich ist. Vollzeit erstreckt sich eben über 18 Monate und Teilzeit über 24 Monate. Das heißt, was man in Teilzeit ein bisschen ausgedehnter lernt, lernt man in Vollzeit nur eben komprimierter. Der Stundenumfang an Theorieunterricht sowie auch an Praktikum ist aber bei beiden Modellen identisch. Wenn man also, was du jetzt angesprochen hattest, vielleicht eine familiäre Struktur hat, in der es erforderlich ist, dass ich was früher zu Hause bin, dann ist das eine tolle Entscheidung, für den Teilzeitkurs zu gehen. Sollte man aber sagen, ich möchte so schnell wie möglich den Schein in der Tasche haben und im beruflichen Alltag an den Start gehen, dann sehen wir uns im Vollzeitkurs.
Mhm.
Ich würde noch eine Sache gerne ergänzen. Und zwar ist es natürlich auch so, dass wir Teilnehmer haben, die durch unterschiedliche Lebensumstände auch längere Zeit vielleicht nicht mehr an so einem Lernsetting teilgenommen haben. Und dann ist es natürlich so, dass eine Vollzeitmaßnahme mit 40 Stunden Lernen plus dem Selbstlernen zu Hause wahnsinnig anstrengend ist. Und der Teilzeitkurs ermöglicht einem eben dann etwas sanfteren Einstieg in das Arbeitsfeld. Mhm.
Du bist ja schon länger in dem Geschäft unterwegs, also sozusagen eine alte Häsin, obwohl das alt natürlich überhaupt nicht zutrifft. Wie siehst du so, wenn du zurückblickst, so vor 15 Jahren, wie war da eine Kita aufgestellt? Wie wurde gearbeitet jetzt im Vergleich zu dem, was du jetzt lehrst? Wo sind da die großen Unterschiede? Mhm.
Also als ich angefangen habe, ich habe ja auch mal was Kaufmännisches gelernt und das war bei mir sozusagen auch ein Quereinstieg in diesen Beruf und auch eine ganz bewusste Entscheidung. Das finde ich auch immer noch mal ganz wichtig zu erwähnen, dass es wirklich eine bewusste Entscheidung in diesem Beruf sein muss. Das kann man nicht mal eben so nebenbei machen. Der große Unterschied ist für mich, dass es früher tatsächlich eine Ergänzung der Familie war, eine Unterstützung, eine Kurzbetreuung. Also in der Kita, in der ich gearbeitet habe, hatten wir eine Gruppenöffnungszeit bis 14 Uhr. Das war nett. So. Und mittlerweile ist es keine Ergänzung mehr. Also es ersetzt Familie, wenn Kinder 50 Stunden die Woche betreut werden, 7 bis 17 Uhr, manchmal ja sogar noch länger in Schichtdiensten betreut werden, dann ist das nicht mehr eine Ergänzung. Also Kita muss viel mehr abfangen, muss viel mehr Kompetenzen vorweisen, um das aufzufangen, was Familie aus unterschiedlichen Aspekten nicht mehr leisten kann. Und auch die Qualifikation hat sich verändert. Also wir haben mittlerweile Logopäden, Ergotherapeuten, Sozialpädagogen in Kitas arbeiten. Das war früher auch nicht so.
Das klassische Rollenbild in der Familie hat sich ja auch verändert, kann man sagen. Früher war die Frau also einfach noch klassischerweise zu Hause und hat mehr die Kinder versorgt. Das ist mittlerweile deutlich aufgebrochen, wenn auch nicht ganz optimal. Insofern ist der Bedarf, dass Kinder, wie du beschreibst, deutlich länger betreut werden, sehr hoch.
Also es hat sich ganz stark verändert mit Einführung des Elterngelds. Also wir haben ja das Elterngeld, das für ein Jahr gezahlt wird oder auf 24 Monate, je nachdem, wie man sich das aufteilt. Aber danach gehen die Mütter in der Regel wieder arbeiten. Mhm. Und das ist deutlich spürbar. Die Krippen sind aus dem Boden geschossen. Wir haben eine Versorgungsquote von 95% im Elementarbereich. Also 95% der Kinder gehen in eine Kita. Das ist wahnsinnig hoch. Das unterstützt auch unser soziales System, weil wir eben Probleme, die in Familie auftreten oder Dinge, die nicht so gut funktionieren, eben unterstützen können und auch den Eltern eine Stütze sein können. Mhm. Auch da mussten sich Kitas in der Vergangenheit viel mehr professionalisieren, um diese Unterstützung leisten zu können. Mhm. Und das macht eigentlich auch den Schwerpunkt der Arbeit mittlerweile aus. Wir haben wenig Zeit am Kind und viel mit organisatorischen und unterstützenden Maßnahmen zu tun.
Jetzt weiß ich, dass du ja eine leidenschaftliche Verfechterin bist von so einem visionären Zukunftsbild. Kinder sind die Zukunft und es ist total wichtig, die sehr gut darauf vorzubereiten. Vielleicht bitte auch nochmal hier deine Worte. Was lässt dich so leidenschaftlich argumentieren?
Kinder sind einfach fantastisch. Sie sind unverbraucht, sie sind frei von Vorurteilen, frei von bösen Dingen. Also grundsätzlich sind Kinder in der Lage, in allem das Gute zu sehen. Und ich finde das sehr schützenswert. Ich glaube, wir brauchen diese Art zu denken, um uns in der Gesellschaft besser zurechtzufinden und besser miteinander umzugehen. Und das ist der Beitrag, den ich leisten möchte. Also ich möchte versuchen, dass man erkennt, dass das, was wir da haben, diesen Schatz an Möglichkeiten, an Kompetenzen, wenn wir den gut begleiten, dann schaffen wir auch ein gesellschaftliches Fundament, wovon wir alle zehren können. Und dafür brauchen wir gute strukturelle Bedingungen, wir brauchen gut ausgebildetes Personal Und vor allem brauchen wir Personal, das in Kitas arbeitet. Und die verstehen, dass eben Kinder Kinder sind, die andere Dinge brauchen als wir Erwachsene. Mhm.
Das sind wirklich sehr schöne Worte. Vielen Dank. Ich würde gerne auch noch mal auf euer Team zu sprechen kommen. Ich erlebe euch als ein sehr frisches, dynamisches, humorvolles Team. Und vielleicht, Hendrik, magst du noch mal was dazu sagen, wie ihr zusammenarbeitet, wie der Alltag sich anfühlt und wie die Teilnehmerinnen das wahrnehmen?
Gerne. Also danke dir erstmal für das Feedback. Ich nehme uns auch so wahr. wir ergänzen uns einfach richtig gut. Der Vorteil bei uns im Team ist, dass eben jeder seine individuellen Stärken mitbringt und da auch wirklich inhaltlicher Experte ist. Also vielleicht haben die Zuhörer das schon erkennen können. Meine Kollegin Nadine ist einfach im Umgang mit den Kindern und in dem sozialpädagogischen Kontext eine Koryphäe. Und ich hoffe von mir selbst sagen zu können, dass ich eben sprachlich sowie naturwissenschaftlich auch meine Stärken mitbringe. Wir arbeiten noch zusammen mit einer weiteren Kollegin, die eben auch in ihrem Bereich ganz hervorragende Arbeit macht. Und so ergänzen wir uns einfach fachlich super gut. Das Tolle ist natürlich auch, dass wir inhaltlich ein schönes Thema haben, was uns allen Spaß macht. Wir sehen, wo wir hinarbeiten. Wir sehen die Relevanz dessen. Natürlich ist es teils auch anstrengend, aber einfach die schönen Gründe, die eben schon genannt wurden, die Wichtigkeit, der innere Wert, die Zukunftsperspektive, das lässt einen dann motiviert weitermachen. Und so sind wir eigentlich immer guter Dinge und bereiten uns auf die nächsten Stufe des Kurses vor. Und es macht wirklich viel Spaß. Das ist auch das Feedback.
Die Menschen, die jetzt diesen Podcast hören und sagen, ah, da würde ich aber jetzt gerne mal Kontakt aufnehmen, wie ist es am schlauesten, auf euch zuzukommen?
Wir sind eigentlich über alle Kanäle gut zu erreichen. Also wir haben ja eine Homepage, www.sozialpädagogischeassistenz.de ist das, glaube ich, bin ich mir gerade nicht so sicher. Per Telefon, per E-Mail, wir rufen zurück. Genau, wir machen Einzeltermine, Beratungsgespräche.
Ja. Ihr macht mit jedem, der sich dafür interessiert, erstmal ein Vorgespräch.
Genau. Mhm. Wir klären die formalen Voraussetzungen ab und dann gucken wir eben, ob das passt, was der Hintergrund ist, warum möchte man diesen Job machen. Also das ist mir persönlich eben immer ganz wichtig, dass das wirklich eine bewusste Entscheidung ist und nicht so, ja, ich muss jetzt vielleicht irgendwas tun und deswegen komme ich mal hierher, weil das nett ist, ein bisschen mit Kindern zu spielen. Also das ist nicht der richtige Ansatz, aber das klären wir eben auch in diesen Gesprächen mit ab.
Mhm. Ja, wir sind eigentlich am Ende unseres Podcasts. Ich schaue einmal nochmal Hendrik fragend an. Möchtest du noch etwas ergänzen, was wir gar nicht angesprochen haben?
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, was man, wie ich verfahre, ist, dass Teilnehmer auf mich zukommen, potenzielle Teilnehmer, Interessenten und mich dann eben fragen, wie das Ganze aussieht und eben Interesse bekunden. In der Regel lade ich die ein und wir setzen uns dann bei einem Einzelgespräch nochmal an den Tisch. Ich erkläre nochmal die Maßnahme, Inhalt, wie das strukturell alles aufgebaut ist. Also wenn es Menschen gibt, die da Interesse dran haben, möchte ich die gerne auch nochmal persönlich einladen, mit uns Kontakt aufzunehmen und wir würden dann im Einzelgespräch alle aufkommenden Fragen oder strukturellen Interessen nochmal klären. Mhm. Gerne.
Ja, Nadine, dir bleibt im Moment das Schlusswort.
Ja, wir freuen uns auf viele, viele Teilnehmer, auf viele Rückfragen und dass wir möglichst viele Menschen noch für diesen Beruf begeistern können.
Vielen herzlichen Dank euch beiden. Es hat total viel Spaß gemacht und ich würde am liebsten selber gerne diese Ausbildung bei euch machen, weil ich mir vorstelle, dass es ein richtig schönes Angebot ist. Herzlichen Dank an Hendrik Müller und an Nadine Kubs und viel Erfolg weiterhin und vor allem viel Erfolg mit der Prüfungsvorbereitung.
Dankeschön.
Ich bin sehr gespannt, wie es Ende März aussieht und wir sprechen dann den nächsten Podcast.
Sehr gut.
Vielen Dank.